Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Es war mal wieder so eine Woche, nach der es gar nicht so leicht fällt, einfach über Theater zu sprechen. Wir machen es natürlich trotzdem, gerade jetzt und weil wir zwei Festivals im Programm haben, bei denen Verständigung und Austausch, auch der internationale, ganz wesentlich sind. Wir sind bei AfriCologne in Köln, wo das Theater des afrikanischen Kontinents gefeiert wird. Und vorher sprechen wir mit Franziska Werner. Sie ist die neue Leiterin des maßgeblichen Freie-Szene-Festivals Impulse, das kommende Woche in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Das Impulse-Festival in Nordrhein-Westfalen gilt als vielleicht die wichtigste Plattform für die freie Szene im deutschsprachigen Theater. Seit über 30 Jahren werden hier die exemplarischen Arbeiten der freien darstellenden Künste aus dem vergangenen Jahrgang gezeigt. Und nicht selten war das Festival auch eine Art Inkubator für das Neue im Theaterbetrieb überhaupt. Kommende Woche beginnt die diesjährige Ausgabe von Impulse, ausgerichtet gleich in drei Städten, Mülheim an der Ruhr, Köln und Düsseldorf und vor allem mit einer neuen Frau an der Spitze. Die frühere langjährige Leiterin der Berliner Sophienseele, Franziska Werner, hat Ende des vergangenen Jahres bei Impulse übernommen und ist jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Werner, das ist Ihre erste Ausgabe der Impulse. Sie kommen als Programmmacherin und Kuratorin zu einem Festival, dessen Kernprogramm, nämlich der Showcase mit diesen wichtigsten Inszenierungen der freien Szene, ja von einer Jury ausgesucht wird. Ist man da als neue Chefin nicht automatisch ein bisschen eingeschränkt in der kuratorischen Kreativität?
Ich finde es eigentlich eher toll, weil man lauter Expertinnen hat, mit denen man sprechen kann über die Stücke, über die Auswahl. Und bin das natürlich auch gewöhnt, weil ich immer schon mit DramaturgInnen-Teams gearbeitet habe. Und im Prinzip ist jetzt diese Jury wieder wie so ein DramaturgInnen-Team. Natürlich haben die alle ein bisschen vielleicht andere Hintergründe, aber ich finde es nicht verwunderlich.
Es gibt ja auch durchaus Bereiche, in denen Sie frei walten und schalten können, also abseits dieser Hauptsparte des Festivals. Da gibt es jetzt zum Beispiel einen neuen Programmteil, der heißt Post-West. Da geht es um den Austausch zwischen Ost und West, also gerade auch auf Deutschland bezogen. Wie macht man das denn in Nordrhein-Westfalen?
Wir haben es halt extra mit Post-West überschrieben. Bei mir geht es natürlich nicht darum, nur Perspektiven aus Ostdeutschland einmal in NRW zu zeigen, sondern mir geht es immer um den Austausch. Mir geht es um den Austausch über gemeinsame Erfahrungswelten, über gemeinsame und unterschiedliche Transformationserlebnisse. Und ich habe halt auch Künstlerinnen eingeladen, die sich genau mit diesem Austausch zwischen Ost und West beschäftigen.
Und kann man das so im tiefsten Westen machen? Sie haben das, glaube ich, auch in der eigenen Biografie natürlich. Sie kommen aus Ost-Berlin selbst. Ist das ein Herzensprojekt?
Es ist tatsächlich ein Herzensprojekt, aber ich finde es wirklich gesamtgesellschaftlich total wichtig, dass wir uns damit nicht nur als Ostdeutsche und Ostdeutschland, sondern gesamtgesellschaftlich auch zusammen im Austausch mit Westdeutschland und den Westdeutschen mit diesem Thema beschäftigen, weil ich glaube, eben alle diese Themen sind eben nicht nur ostdeutsche Themen, sondern die betreffen uns alle.
Wenn wir aufs Hauptprogramm schauen, da starten Sie mit einem Schlagerballett der Choreografin Joanna Tischkau. Es gibt auch die zum Theatertreffen eingeladene VR-Performance EOL aus Wien. Der Performer Hendrik Quast erzählt vom Haarausfall. Da kann man sich fragen, wohin hat sich die Szene im letzten Jahr bewegt? Was beschäftigt die KünstlerInnen?
Ich glaube tatsächlich, in allen Arbeiten spiegeln sich natürlich immer wieder gesamtgesellschaftliche Debatten. Und die werden entweder über ganz persönliche Geschichten erzählt, wie eben bei Hendrik Quast über diese Haartransplantation, weil da geht es natürlich vor allem dann auch um Zugehörigkeit, um Klassenaufstieg. Was bedeutet das denn auch, so einem bestimmten Männlichkeitsideal anzugehören oder vielleicht eben auch nicht anzugehören? Also da werden dann ganz viele Fragen aufgemacht, die allgemeingültig auch Themen wieder besprechen, aber dann auf so sehr spezifische Weise und teilweise auch so sehr persönlich im Ansatz.
Das heißt, diese große Erzählung, die viele so vom Theater ja gerade jetzt erwarten, gerade in diesen Zeiten erwarten, die ergibt sich bei einem Festival wie Impulse eher durch die Kleinteiligkeit, durch die einzelnen Mosaiksteinchen aus dem Persönlichen auch?
Ich glaube ja, auch. Aber ich denke zum Beispiel, die schon von Ihnen erwähnte Produktion von Joanna Tischkau, da geht es ja im Allgemeinen um eine Kulturgeschichte, um eine deutsche Unterhaltungsgeschichte. Und da werden dann doch auch ganz große Themen berührt, nämlich wie ist unsere bundesdeutsche Gesellschaft konstituiert? Was sind die Erzählungen, die auch im Pop- und Unterhaltungsgeschäft dazu beitragen oder eben auch nicht dazu beitragen? Also ich glaube, am Ende ist es dann doch immer sehr groß, was es an Themen gibt.
Das Festival hat seit diesem Jahr auch einen neuen Namenszusatz. Es heißt jetzt Festival für Performance, Theater und Tanz. Davor hieß es nur Impulse Theater Festival. Was sagt denn der neue Name über die Zusammensetzung der freien darstellenden Künste aus?
Also für mich war die freie Szene natürlich nie nur Theater, sondern das ist halt genau immer das Interdisziplinäre, auch das zwischen den Genres, vielleicht auch das, was man nicht so gleich eindeutig einer Richtung zuordnen kann. Und für mich ist der Tanz auch ganz immanent ein freies Szene-Genre. Und deswegen war es wichtig, das auch wirklich zu benennen, dass das alles auf jeden Fall dazugehört zu einem freien Szene-Festival.
Nun sagen ja einige, dass die freie Szene aus dieser Bedeutungskrise, wenn man so will, der Pandemiezeit, die ja, glaube ich, die Künste insgesamt erfasst hat, dass sie sich da nicht so richtig wieder rausgewunden habe. Man habe sich zu spezifisch auf einzelne Communities fokussiert, sei zu akademisch, man mache jetzt so eine Art Zielgruppentheater und habe das breite Publikum eigentlich abgehängt. Machen Sie sich darüber manchmal Gedanken?
Klar machen wir uns darüber Gedanken, aber gleichzeitig glaube ich, das ist eine Zuschreibung, die von außen auf die freie Szene projiziert wird und wo ich mich auch manchmal ein bisschen wundere, woher die kommt. Weil ich gucke ja sehr viel, ich bin in sehr vielen verschiedenen Kontexten auch unterwegs und schaue mir Sachen in der freien Szene an. Und ich muss sagen, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen und merke aber, dass es oft aus Richtung Kulturpolitik gibt es dann so einen Rechtfertigungsdruck. Und ich finde, der ist überhaupt nicht nötig, weil wirklich die freie Szene in so vielen verschiedenen Kontexten arbeitet, von wirklich kleinteiligeren Arbeiten, auch im ländlichen Raum, dann aber natürlich auch in den urbanen Zentren, bis zu wirklich spitzen, top internationalen, großen Produktionen. Da ist halt alles drin, die gesamte Palette.
Das ist vielleicht auch dann eine Frage, wie man das breite Publikum eigentlich definiert, oder?
Richtig, auf jeden Fall. Ich wundere mich wirklich darüber, weil ich sehe halt sehr viele verschiedene Publika in den freien Szeneproduktionen. Und wenn ich teilweise in, weiß nicht, große Stadttheater gehe, ist es teilweise einfach homogener, was ich da im Publika sehe. Deswegen sehe ich nicht so.
Das ist sozusagen das Inhaltliche und auch der Blick aufs Publikum. Ästhetisch ist es noch mal vielleicht eine andere Frage, dass die Stadttheater und Staatstheater viele Ästhetiken und auch Perspektiven aus der freien Szene, die lange als innovativ galten, die lange als Vorreiterpositionen galten, so nach und nach adaptiert haben und übernommen haben. Ist das eigentlich ein Problem für die Alleinstellungsmerkmale der freien Szene, dass die Stadt- und Staatstheater da eben so viel aufgeholt haben in der Vergangenheit?
Ich finde es eigentlich eher toll, weil ich so denke, ja, das ist halt schon so ein Innovationstool, auch die freie Szene. Und das ist ja schön, wenn jetzt die Stadttheater auch da viel breiter sich aufgestellt haben und da auch Sachen übernommen haben. Und ich traue der freien Szene immer zu, dass sie auf jeden Fall da noch genügend andere Felder auch neu oder in ungewöhnlichen Blickwinkeln oder Ästhetiken bearbeitet. Und ich finde auch, das kann gut nebeneinander existieren. Da muss man immer gar nicht so sagen, ja, wenn sie das jetzt machen, sollen das die anderen gar nicht mehr machen. Ich glaube, das ist genau richtig, wenn es möglichst viele machen.
Dass das Festival jetzt überhaupt stattfinden kann dieses Jahr, das war ja nicht immer sicher. Die massiven Kürzungen in NRW hatten zwischenzeitlich auch die Impulse in Frage stehen lassen. Das ist jetzt erstmal abgewendet, aber wie schlagen sich diese immer neuen Streichszenarien in Ihrer konkreten Arbeit, die ja auch eine internationale Arbeit ist, die ja auch eine ist, die von logistischen Aufwendungen geprägt ist? Wie schlagen sich die eigentlich nieder?
Es hat eine wahnsinnige Unsicherheit. Also die merkt man halt sowohl bei den Künstlerinnen, die wissen halt teilweise eben nicht, wie sich ihre nächsten Arbeiten überhaupt finanzieren können, ob die noch stattfinden, ob es noch PartnerInnen dafür gibt oder nicht. Und jetzt für uns speziell, toi toi toi, ich hoffe ja auch jetzt in Köln speziell, ist ja das Kürzungsszenario abgewendet und es wird überall positiv signalisiert, dass Impulse weiter in NRW gefördert wird. Ich hoffe auch, das bleibt dabei, aber wir kennen ja im Moment die Situation. Nicht mal bekommt man nach 3 Tagen einen Anruf und dann hat sich alles geändert. Und natürlich ist die Stimmung einfach sehr verunsichert und ich mache mir natürlich Sorgen, wie das dann in den nächsten Ausgaben werden wird. Insofern, ich hoffe natürlich das Beste und ich freue mich, dass wir jetzt noch so eine große, vielfältige, breite Auswahl präsentieren können. Und ich finde, wir sollten das wirklich auch als ein Geschenk feiern.
Dann wünsche ich Ihnen, dass es dieses Jahr nicht nur läuft, sondern gut läuft und auch die nächsten Jahre dann hoffentlich gesichert sind. Impulse, das wichtige Festival für die freie Szene, hat eine neue Leiterin, Franziska Werner. Und los geht's mit ihrer ersten Ausgabe am 18. Juni. Start ist in Mülheim an der Ruhr, weiter dann in Köln und Düsseldorf bis einschließlich 6. Juli. Frau Werner, vielen Dank, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Vor 15 Jahren ist das Festival Afrikologen in Köln gegründet worden. Heute gehört es zu den wichtigsten Veranstaltungsreihen für Theater und Kunst aus Afrika in Europa. Es ist eine Biennale, findet also alle 2 Jahre statt und die 8. Ausgabe hat diese Woche begonnen. Sie steht unter dem Motto Remember, Resist, Exist. Erinnern, Widerstand und die Existenz selbst werden hier zusammengedacht. Bis nächsten Sonntag sind noch eine Menge Aufführungen, Ausstellungen und auch Partys zu erleben. Stefan Keim mit ersten Eindrücken von Afrikologen 2025.
Es gibt eine Jeanne d'Arc aus Afrika. Kömpa Vita ist ihr Name. Im Jahr 1704 behauptete sie, der heilige Antonius sei ihr in Visionen erschienen. Sie solle eine Widerstandsbewegung gegen die portugiesischen Sklavenhändler im Kongo anführen. Kömpa Vita verband christliche Religion mit afrikanischen Traditionen. Für sie war Jesus ein Afrikaner und seine Mutter Maria eine Sklavin. Der Aufstand ist gescheitert. Mit 22 Jahren wurde Kömpa Vita gefangen genommen und als Hexe verbrannt. Eine Sängerin aus Madagaskar, eine Tänzerin aus Benin und ein Bassist aus Frankreich stehen auf einer mit dunklem Staub bedeckten Bühne. Sie erzählen die Geschichte Kömpa Vitas in einer Mischung aus Tanztheater, Geschichtsstunde und Rockkonzert. Sorcière Kömpa Vita heißt die Performance des kongolesischen Choreografen Delavalle Bidiefono. Die Prophetin wird zum Vorbild. Das sei ein Theater des Krieges, sagt die Sängerin einmal, und zählt eine Menge Frauen von heute auf, Namen, die für viele stehen, Frauen, deren Genitalien verstümmelt wurden, die vergewaltigt wurden oder von ihrer Familie verstoßen, weil sie eine andere Frau lieben. Bleibt die Eröffnungsvorstellung des Festivals Afrikologen überschaubar. Die kurzen Texte liefern schnelle, allgemein zutreffende Botschaften. Auch die Bilder sind nicht besonders originell. Aber die Hingabe der Darstellerinnen reißt mit, die pure Kraft, mit der sie sich in den Abend werfen.
Unser Themenschwerpunkt ist Remember, Resist, Exist. Und darin spiegeln sich natürlich schon verschiedene Leitmotive wieder, die in den Produktionen auch präsent sind.
Kerstin Ortmeier hat das Festival mit Gerhard Haag vor 15 Jahren gegründet. Haag wird nun mit viel Herzlichkeit verabschiedet. Kerstin Ortmeier macht zusammen mit Marie Deufelhardt weiter. Obwohl gerade in Köln und Nordrhein-Westfalen viele freie Projekte um ihre Finanzierung bangen, bekennen sich Stadt und Land zu Afrikologen und sehen die Bedeutung der Reihe. Es ist auch einfach wichtig, diese Stimmen aus Afrika und der Diaspora zu hören und die vielen Verbrechen nicht zu vergessen. Zum Beispiel erzählt der heute in Belgien lebende Dorcy Rugamba von seiner Familie, die vor über 30 Jahren beim Genozid in Ruanda ermordet wurde. Kerstin Ortmeier.
Und gleichzeitig muss man natürlich mit dieser Trauer, mit diesem Schrecken auch umgehen. Und es ist auch gleichzeitig ein Versuch, eine Versöhnung und Heilung zu finden.
Der Weg zu Heilung und Versöhnung ist kein einfacher. Etienne Minongu, Dramatiker und Schauspieler aus Burkina Faso, nähert sich mit Hilfe von Texten eines französischen Philosophen. Edouard Glissant, vor 14 Jahren verstorben, verlangt sich auch dem Schmerz der anderen zu stellen. Das Gedenken, schreibt Glissant, ist nicht etwa eine Arznei gegen das Vergessen, sondern tatsächlich ein Strahlen, eine Offenheit und kann nur mit allen geteilt werden. Dieses Gedenken oder Erinnern muss trainiert werden, um eine bessere Zukunft zu erreichen und den Gedanken an eine Utopie zu bewahren.
Because the relationship in the future makes sense on my identity more than the past. That's very strong. It is utopia.
In seiner Performance La Tremblement du Monde, das Beben der Welt, hat er die Werke von Édouard Glissant zusammengefasst und trägt sie mit Musik vor, als eine Mischung aus Oratorium und politischem Stand-up in direktem Kontakt mit dem Publikum.
I react with the audience. I create the space that we can have a chat.
Und sein Kollege Dieudonné Nianguna ergänzt:
Le théâtre a un rendez-vous avec maintenant.
Das Theater ist eine Begegnung mit dem Augenblick. In seiner Performance des Écoutés, Diesseits, erzählt Nianguna von einem Theatermacher, der im Exil lebt, der in seiner Heimat zum Staatsfeind erklärt wurde und sich nun schuldig fühlt, weil er seine Familie zurückgelassen hat. Auf meine Frage, wie viel Biografisches oder sogar Autobiografisches in diesem Stück steckt, antwortet Nianguna ausweichend: Es ist alles Realität und alles Fiktion, sagt er. Es ist der Augenblick, der sich immer verändert. Es ist Theater.
Theater und Kunstpositionen vom afrikanischen Kontinent. Das Festival Afrikologen in Köln läuft bis 22. Juni. Stefan Keim war das mit einem Zwischenstand zu hören, auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Dramatikerin und Autorin Maxi Obexer. Immer in Erinnerung geblieben ist ihr eine besonders kreative Form des Protests.
Artikel 2. Anstiftung, Beteiligung und Versuch.
Ein genialer Theatermoment, den ich erleben durfte, war, als die AfD angekündigt hatte, zu einem Publikumsgespräch zu kommen, zu den illegalen Helfern. Und mir das auch erst eine halbe Stunde vorher angekündigt worden war. Und ich dann auf jeden Fall sehr gespannt war, wie das werden würde mit den AfD-Leuten im Publikum. Und dann, als die Aufführung zu Ende war, hörte der Applaus nicht mehr auf. Und er hörte und hörte nicht mehr auf. Und es gab dann Standing Ovations. Und ich habe mich nur gewundert, was ist denn da drin los? Ich war nicht in Aufführungen, sondern ich war draußen. Ja, und dann wurde mir gesagt, die Leute im Publikum hätten die AfD-Leute erkannt und die hätten dann einfach auf ihre Weise dann demonstriert gegen diese Leute im Publikum, die eben die Auseinandersetzung verweigern und die Verhandlungen verweigern. Und deshalb gaben sie so demonstrativ so viel Applaus und Standing Ovations, dass die sich dann einfach geschlichen haben.
Maxi Obexer über wirksamen Protest durch Applaus und das Publikum sorgt für eine geniale Stelle. Und das war's von Rang 1. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Hier übernimmt jetzt Vollbild. Viel Spaß dabei.